Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Britta Bürger. Schönen guten Morgen. Mein heutiger Gast interessiert sich für Mord und Totschlag, weniger im Kino oder der Literatur als vielmehr ganz real, mitten im Leben. Hans-Ludwig Kröber ist einer der erfahrensten Gerichtsgutachter Deutschlands. Bis 2016 hat er das Institut für forensische Psychiatrie an der Berliner Charité geleitet. Herr Kröber, herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag.
Wie nähern Sie sich einem Mörder, den Sie noch nie zuvor gesehen haben?
Indem ich vorher Akten lese, indem ich vorher mich informiere, was für eine Geschichte über ihn bekannt ist. Und dann, indem ich einen Termin mache im Gefängnis und dann gehe ich mit ihm in einen Raum, wo man sich unterhalten kann. Und dann sitzt er mir gegenüber und dann unterhalten wir uns.
Haben Sie so eine klassische Eröffnungsfrage? So ein
Warming-up mit einem Mörder? Nein, es gibt so bestimmte Rituale. Das heißt, man muss am Anfang aufklären, dass die Mitwirkung freiwillig ist, dass ihn keiner zwingen kann, mit mir zu reden. Dass das, was wir besprechen, nicht der Schweigepflicht unterliegt, sondern natürlich dann weitergeleitet werden soll an das Gericht, die Information. Und das wissen die meisten schon, aber es gehört dazu, dass sie aufgeklärt werden. Und dann frage ich meistens natürlich am Anfang erstmal, wie es aktuell aussieht, was die aktuelle Lage ist, was er gegenwärtig macht, wie es ausschaut.
Wenn Sie die Akten vorher studieren und die Tat lesen, die Beschreibung der Tat, da gibt es sicher Abscheu, da gibt es Ekel, da gibt es Gefühle wie Verachtung, die in einem vorgehen. Wie gehen Sie damit um, mit Ihren eigenen Gefühlen?
Naja, ich lese die Akten ja nicht, um mich zu gruseln, sondern weil ich rausfinden will, was das für ein Mensch ist. Und das ist sozusagen ein professionelles, handwerkliches Interesse an dieser Sache. Da gibt es manchmal merkwürdige Fälle, wo man sich fragt, was steckt dahinter und was ist das eigentlich für ein Typ? Manchmal hat man, wenn man die Tatschilderungen liest, das Gefühl, das ist ein wirklich ekelhafter, schrecklicher Mensch. Und dann kommt man hin und dann ist man erstmal überrascht, dass man einen ganz normalen Menschen erstmal vor sich sitzen hat, der durchaus sympathische Anteile hat. Also das sind so Diskrepanzen, die spannend sind und die aufzuklären sind.
Gab es denn auch Situationen, wo Sie mal Angst vor einem Täter hatten, wo Sie vielleicht auch wirklich in Gefahr waren?
Ja, zum einen gibt es Fälle, wo andere sich Sorgen machen. Das heißt, Leute, die schon hochgesichert untergebracht sind und wo man dann auch ja so das mitbekommt, dass das nun ganz gefährlich sein könnte, dass der einen als Geisel nehmen könnte oder sonst was und dass der vorher untersucht wird auf Waffen und so. Aber es ist sehr selten, dass wirklich tatsächlich eine gefährliche Situation auftritt. Ich habe jetzt in 30 Jahren, habe ich vielleicht fünfmal solche Situationen erlebt, wo ich froh war, dass ich dann irgendwann wieder raus war aus dem Zimmer mit ihm.
Was war da? Erzählen Sie eine.
Naja, also man hatte mich mit einem jungen Russen, der aber jetzt in Deutschland lebte, zusammen in ein Zimmer gesperrt, damit der nicht weglaufen kann. Ich konnte dann auch nicht weglaufen. Und dieser junge Mann hatte mehr oder weniger aus Jux und Dollerei eine Versicherungsvertreterin umgebracht und hatte nun sowieso eine Perspektive, lebenslang oder jedenfalls sehr lange noch eingesperrt zu sein. Und ich merkte, dass der ziemlich aggressiv angespannt war und dass der eigentlich sich auch überlegt hat, dass das eine wunderbare Situation wäre, auch mir an die Gurgel zu gehen. Und dann habe ich halt angerufen und habe gesagt, ich möchte nicht hier eingesperrt sein mit dem Mann, sondern ich möchte sozusagen Bewegungsspielraum. Und außerdem möchte ich jetzt einen Sicherheitsmelder haben, den ich vorher abgelehnt hatte.
Das war Hardcore-Lektüre für mich, das neue Buch des forensischen Psychiaters Hans-Ludwig Kröber, Mord im Rückfall, 45 Fallgeschichten über das Töten. Es geht um Männer, die trotz Bestrafung erneut getötet haben, Herr Kröber. Warum und was hat Sie an dieser speziellen Gruppe von Mördern interessiert?
Generell habe ich relativ viele Männer im Laufe der Jahrzehnte gesehen, die getötet haben. Es war von Anfang an immer die Frage natürlich bei solchen Fällen, wird der sowas nochmal tun? Und dann zeigt die praktische Erfahrung, das ist letztlich dann doch selten, wenn die verurteilt werden, wenn die dann ihre Strafe verbüßt haben, dann gibt es meistens überhaupt keine Gründe zu töten und sie tun auch sonst wahrscheinlich keine Straftaten mehr. Aber was sind das für Leute, die dann tatsächlich nochmal töten, obwohl sie diese Erfahrung der Bestrafung gemacht haben und obwohl sie eigentlich draufgezahlt haben bei dieser ganzen Geschichte. Und das war eine Neugierde, die dann durch Männer geweckt wurden, die dann auch mir begegnet sind und wo man sagen kann, bei denen ist dann das Töten wahrscheinlich doch kein Ausrutscher gewesen.
Sondern?
Ja, ja, es hat natürlich was dann zu tun mit dem Selbstkonzept, dass man jemand ist, der das kann und der diese Lösung für bestimmte Problemsituationen, wenn man das so bezeichnen darf, einsetzen kann und der weiß, wie das geht. Das ist auch für den wahrscheinlich eher eine Notfallsituation, wo er das anwendet. Der macht das nicht sozusagen wie die Serientäter aus Jux und Dollerei und sobald sich eine Möglichkeit bietet, sondern dann, wenn er meint, jetzt ist die Lage aber wirklich so, dass es unbedingt sein muss.
Was mich wirklich geschockt hat an den Fallstudien ist, wie vergleichsweise niedrig die Beute ist, für die Menschen einen Mord in Kauf nehmen. Also bei vielen Raubmorden, wenn wir mal über die jetzt sprechen, geht es um Werte von nur wenig 1000 Euro oder noch weniger.
Ja, also es ist immer wieder frappierend. Also ich habe einen Junkie erlebt, der einen alten Mann in seiner Villa überfallen hat, um den zu berauben, weil er glaubte, der hat sicher ganz viel Geld da irgendwo versteckt. Und der hat dann schließlich, also diesen alten Mann, der dann aufwachte nachts, als da der Eindringling da war, und hat er ihn erstochen und hat dann schließlich, das war noch zu D-Mark-Zeiten, hat er dann 10 D-Mark aus der ganzen Villa rausgeholt. Er hatte allerdings übersehen, dass an einer bestimmten Stelle mehr Geld versteckt war, aber selbst das wäre nicht viel gewesen, das wären ein paar tausend D-Mark gewesen. Mhm. Moralisch ist es bloß so, ob man für 10 D-Mark umbringt oder für 1 Million, ist es moralisch wahrscheinlich kein Unterschied.
Mhm. Welche Motive sind neben den Raubmorden am häufigsten?
Bei den Mördern generell, wir haben auch alle Berliner Mörder erfasst, die hier mit lebenslanger Freiheitsstrafe einsitzen. Bei denen waren sehr häufig materielle Dinge und eben Auseinandersetzungen zwischen Männern, zwischen Kriminellen, die hatten eine hohe kriminelle Vorbelastung. Da ging es selten um romantische Themen und um emotionale Themen. Bei meinen Männern, die erneut getötet haben, da war ein relativ hoher Anteil, die Probleme mit Frauen hatten, die mit Frauen nicht richtig zurande kommen, die aber andererseits von Frauen nicht lassen können. Und da gibt es relativ viele, die in Auseinandersetzungen, in streitigen Auseinandersetzungen mit Frauen getötet haben und diese Frauen getötet haben.
Wenn Sie jetzt ein Gerichtsgutachten erstellen, den Täter treffen im Gefängnis, wie Sie das beschrieben haben, wie begegnen diese Männer Ihnen? Also mit Skepsis oder auf der Suche nach Ihrem Vertrauen?
Das ist sehr verschieden. Ich spreche relativ viel mit Leuten, die jetzt schon verurteilt sind, die im Gefängnis sitzen oder die in der Psychiatrie sitzen. Und wo es um die Frage geht, ob sie entlassen werden. Und die haben natürlich schon eher mal eine Motivation, jetzt mit dem Gutachter vernünftig zusammenzuarbeiten, um sich zu präsentieren und zu verdeutlichen, was sie gelernt haben und was mit ihnen jetzt positiv ist. Die setzen manchmal Hoffnungen auf den Gutachter, manchmal berechtigte, manchmal unberechtigte, insofern sie denken, dass der sie sozusagen schöner schreiben wird, als sie sind. Im Strafverfahren, wenn es um Angeklagte geht, ist das sehr unterschiedlich. Das Häufigste ist eigentlich, dass die den Gutachter in dem Moment relativ uninteressant finden. Also dass die sagen, ja, okay, das ist auch noch einer der Leute, die auf mich losgelassen werden jetzt, aber ich habe in Wirklichkeit andere Probleme, als jetzt, was ich mit dem Gutachter zu besprechen habe.
Wie unterscheiden sich denn Ihre Fragen von denen einer Richterin?
Also die Richterin fragt eben im Gerichtssaal vor Publikum und sie fragt häufig relativ juristisch formalisiert, also nicht von dem Sprachlichen her, sondern vom Thema her. Und es ergibt sich eigentlich kein normales Gespräch im Gerichtssaal, sondern es gibt eine Befragung. Wenn wir zu zweit sozusagen in so einer Sprechzelle sind, dann kann man schon eher in ein wirkliches Gespräch kommen, in eine Auseinandersetzung kommen. Und ich habe einfach einen wesentlich größeren Spielraum, wie ich, je nachdem, wie sich der präsentiert, an ihn herankommen kann.
Wie der sich präsentiert, sagen Sie, worauf achten Sie denn besonders bei diesen Begegnungen über die Worte hinaus?
Macht es auf alles eigentlich. Also es fängt an natürlich mit der Körpersprache und wie er sich überhaupt zu einem Gesprächspartner stellt, wie imstande er ist, sozusagen in eine Auseinandersetzung mit einem anderen einzutreten. Dann natürlich die Art und Weise, wie er seine Geschichte erzählt. Also in Wirklichkeit ist das Sprechen über die Lebensgeschichte so eine Methode, um rauszufinden, was für Einstellungen jemand hat, also wie er die Welt sieht, wie er andere Menschen sieht und nach welchem Muster er eigentlich die Welt wahrnimmt.
Aber da kann es ja auch schnell dazu kommen, dass der Täter sich als Opfer stilisiert, als Opfer seiner Verhältnisse.
Ja, tut er.
Tut er. Und ist aber bemüht, das aufzublasen?
Ja, also es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die dann ihre Opferlegende, ja, wenn die auch, also das ist ja, fängt schon im Kindergarten an. Also ich weiß nicht, ist der erste vollständige Satz, den ein Junge auf der Welt zustande bringt. Und das setzt sich fort. Das Dumme ist, dass sie teilweise dann noch in der Behandlung im psychiatrischen Maßregelverzug oder im Gefängnis noch mehr dazu lernen, wie sie sich als Opfer präsentieren könnten. Dann sind sie posttraumatisch oder sie sind sexuell missbraucht worden oder es ist alles Mögliche passiert mit ihnen. Und dann ist ja klar, dass sie das machen mussten, was sie getan haben.
Und dann zeigen sie aber harte Kante.
Nein, aber ich versuche natürlich im Gespräch mit denen das ein Stück weit zu hinterfragen beziehungsweise denen zu verdeutlichen, dass das irgendwie nicht aufgeht, diese ganze Gleichung, sondern dass da noch eine ganze Menge eigene Anteile ja eigentlich auch zu Buche stehen.
Der Psychiater und Gerichtsgutachter Hans-Ludwig Kröber ist an einem ungewöhnlichen Ort aufgewachsen, nämlich inmitten der psychiatrischen Klinik in Bethel bei Bielefeld. Herr Kröber, was haben Ihre Eltern dort gearbeitet?
Also mein Vater war Klinikchef einer psychiatrischen Klinik. Bethel ist ein Dorf mit verschiedenen Einrichtungen, Heimen, Kliniken für Anfallskranke, für psychisch Kranke. Und
Anfallskranke heißt Epileptiker?
Ja, Epilepsiekranke. Und da waren, was weiß ich, 2.000, 3.000, 4.000 Patienten und ungefähr genauso viel Gesunde. Und die Zweiteilung in Bethel war halt Gesunde und Kranke. Meine Mutter hat meine ersten 16 Lebensjahre nicht mehr gearbeitet, hat dann wieder angefangen, als Nervenärztin in Bethel zu arbeiten. Und gut, da ist man dann, also ich bin dann tatsächlich in der psychiatrischen Klinik aufgewachsen, weil die hatten Fernseher und wir hatten zu Hause keinen Fernseher, weil das ja nicht so gut ist für Kinder. Dann habe ich da ferngesehen und da mich im Park rumgetrieben und Kirschen geklaut und Erdbeeren geklaut und andere Sachen da rausgeholt, die eigentlich nicht so geregelt waren. Und das war unser Spielfeld.
Aber wie haben Sie das als Kind und Jugendlicher erlebt, das Zusammenleben mit psychisch Kranken?
Ja, sie waren der Normalfall. Also man wusste, dass die teilweise ein bisschen merkwürdig sind und irgendwelche komischen Marotten haben. Also ich erinnere einen Patienten, der so alle 100 Meter stehen blieb und ostentativ auf seine Uhr guckte und immer einen zu kleinen Hut hatte. Und oder andere, die haben uns, es wurden dann auch Patienten dazu gebracht, dass sie uns zum Kindergarten brachten. Und es gab einen Patienten, der immer ganz fest mich und meinen Bruder an der Hand hielt den ganzen Weg, weil er Angst hatte, dass irgendwas passiert. Das fanden wir als Kinder nicht so toll. Dann wurde der ausgetauscht.
Aber Sie kannten die mit Namen?
Ja, ja. Also dann gab es einen Schneider, der unsere Sachen geändert hat, und es gab einen Schreiner, da sind wir als Kinder hingelaufen, haben zugeguckt, wenn der gehobelt hat, und haben gestaunt, warum der immer weiter hobelt, weil das sieht doch alles schon sehr schön aus. Es gab eine Beschäftigungstherapie da, wo wir vor Weihnachten die Weihnachtsgeschenke für die Eltern gebastelt haben. Also ja, klar, also das, viele haben mich lange Jahre begleitet, und ich habe sie später noch, als ich in Bethel dann selber als Arzt in der inneren Medizin gearbeitet habe, habe ich Teile, einige von denen wieder getroffen und habe sie dann nochmal internistisch behandelt. Mhm.
Viele denken dabei vielleicht an die Geschichte des Schauspielers Joachim Meyerhoff, der ja ganz ähnlich aufgewachsen ist und darüber ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben hat, nachdenklich, aber auch sehr lustig. Haben Sie bestimmt gelesen, oder?
Ich habe das gelesen. Ich habe es auch, glaube ich, ungefähr 10-mal geschenkt bekommen, weil die Leute gesagt haben, das ist doch genauso wie die Geschichten, die du erzählst. Ja, toll.
Was haben Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen in Bethel für Ihr Leben gelernt? Also was bedeutet das, ein Bethel-Kind gewesen zu sein?
Also ich glaube schon, dass man von Anfang an gelernt hat, ganz gelassen und normal mit psychisch Kranken oder mit Kranken umzugehen. Und was glaube ich, wirklich Bethel trägt, ist wirklich der Respekt vor auch Kranken, dass sie gleichermaßen genauso viel wert sind wie Gesunde, dass sie nur einfach anders sind. Und das, also die Bethel-Kinder müssen so bis sie in die Grundschule kommen, können sie unterscheiden zwischen gesund und krank. Also man lernt sozusagen Diagnostik, weil die Gesunden dürfen einem was sagen und dürfen einem kommandieren. Die Kranken dürfen das nur eingeschränkt. Und man muss bei denen ein bisschen anders aufpassen als bei den Gesunden.
Krankheit spielte ja auch ganz direkt in Ihrer eigenen Familie eine Rolle. Sie selbst sind das erste gesunde Kind Ihrer Eltern gewesen. Es gab noch zwei jüngere Brüder.
Ältere.
Ältere Brüder, ja. Was war mit denen?
Mein ältester Bruder, den ich nicht erlebt habe, der mit einem Jahr gestorben ist, der hatte eine Nasenrachenscharte und ist dann operiert worden, ist dann nach der Operation gestorben. Und mein nächstälterer Bruder, mit dem ich dann wirklich meine ersten 18 Jahre verbracht habe in einem Zimmer, wo wir zusammen geschlafen haben, hatte ein Down-Syndrom, damals hieß das Mongolit, war der normale Begriff dafür, und der hatte vor allen Dingen außerdem eine Glatze und war dadurch ja stigmatisiert und auffällig. Gut, und da ja, mit dem zusammen bin ich dann sozusagen durch Bethel marschiert, beziehungsweise durch diese ganze Kinderzeit hindurch. Später trennt sich das dann immer mehr, wenn man dann studieren geht oder so.
Hat man Sie aufgrund dieser Erfahrung besonders behütet, vielleicht auch überbehütet?
Nein, glaube ich nicht. Aber was schon so war, dass vor allen Dingen meine Mutter hatte dann natürlich große Erwartungen an das gesunde Kind. Also das sollte dann alles kompensieren, was sonst vorher an Pech gegeben hat.
Klingt, als sei Ihnen das ein bisschen zu viel gewesen.
Nee, es war eigentlich eine Ermunterung. Also meine Mutter hatte so die Position, wenn er will, kann er alles schaffen. Mhm. Da habe ich gedacht, ja gut, dann schauen wir mal.
Mhm. Und Sie sind dann ja in die Fußstapfen der Eltern getreten. Sie hätten auch was ganz anderes machen können.
Ich habe beim Abi angegeben, ich wollte Mathematik studieren. Habe das dann aber doch sein gelassen, weil ich mir gedacht habe, ich bin vielleicht ein guter Rechner, aber vielleicht doch nicht so verrückt genug, um Mathematiker zu werden. Und dann habe ich gesagt, okay, Medizin, das kennst du, dann machst du Medizin. Da weiß, was da auf einen zukommt. Ich wollte aber auf keinen Fall Psychiatrie machen, sondern ich wollte dann ein richtiger Mediziner werden, Internist oder sowas. Und habe dann auch mit innerer Medizin angefangen, aber ich bin dann aus verschiedenen Gründen schließlich doch wieder bei der Psychiatrie gelandet.
Aus verschiedenen Gründen. Die einen waren politische.
Ja, also ich kriegte dann erstmal bei meiner ersten richtigen internistischen Stelle am Kreiskrankenhaus in Detmold wurde ich nach 2 Monaten wegen angeblich mangelnder Verfassungstreue gefeuert, mit sofortigem Hausverbot, und dann kam ich in Bethel unter. Da habe ich aber auch noch mal ein Jahr in der inneren Medizin weitergearbeitet und dann aber gesehen, dass ich so ein Erfahrungsmediziner werde, wenn ich nicht, also weil innere Medizin ein riesiges Gebiet ist. Und dann nimmst du doch lieber ein kleines Fach wie die Psychiatrie, da gibt es 3 Krankheiten, das schaffst du.
Aber Hintergrund für diese mangelnde Verfassungstreue war Ihr Engagement beim damaligen KBW, dem Kommunistischen Bund Westdeutschland.
Ja, aus dem ich zu dem Zeitpunkt, wo ich da gefeuert wurde, schon ausgetreten war, schon länger. Aber das hat dann die Bezirksregion da nicht weiter beeindruckt. Ich war beim KBW gewesen, eben während meiner Studentenzeit, ja.
Und sind wohl an die 10-mal verklagt worden. Weswegen?
Ich hatte 10 Strafverfahren. Ich habe aber 7 von denen mindestens gewonnen. Beziehungsweise kam es nicht zu einer Verurteilung. 1 ist durchgerutscht, weil ich, also wegen Beleidigung hatte ich Burschenschaften beleidigt und dann, also presserechtliches Vergehen, und dann bin ich wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt verurteilt worden.
Das waren die ersten Prozesserfahrungen von Hans-Ludwig Kröber.
Ja, das waren lange Prozesse. Also das war, weil es gab mehrere Angeklagte und es gab ganz viele Zeugen und weil das eine öffentliche Geschichte war. Und da habe ich wochenlang bei Gericht gesessen. Als Angeklagter.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river.
Where the Wild Roses Grow, Nick Cave und Kylie Minogue. Ein schönes Lied, sagt mein heutiger Gast Hans-Ludwig Kröber, forensischer Psychiater. Aber was hier so zart und schön klingt, Herr Kröber, ist die Beschreibung der letzten 3 Begegnungen eines Paares, bevor der Mann seine Geliebte umbringt.
Ja, das missbillige ich. Letzteres.
Ja, heute unser Gast im Deutschlandfunk Kultur, Hans-Ludwig Kröber. In Ihren Büchern und Aufsätzen, da gibt es immer wieder kleinere Seitenhiebe auf zu mildtätige Gutachter und zu empathische Großstadtgerichte. Worauf zielt diese Kritik?
Es bezieht sich eigentlich auf eine bestimmte hinter uns liegende Epoche der 80er Jahre im Wesentlichen, also Ende der 70er, 80er Jahre, wo man den guten Gedanken der Resozialisierung in den Vordergrund gestellt hat, was ich überhaupt nicht kritisiere, sondern bedauere, dass es nicht mehr so ist. Aber man hat damals häufiger recht blauäugig die Risiken eingeschätzt, die von einem Menschen ausgehen, der ohne eigene Schuld erstmal ziemlich unangenehme Eigenschaften erworben hat. Heute kritisiere ich eher den gegenteiligen Fehler, dass die Gutachter und die Gerichte also jede kleine Unebenheit zu Bergen aufbauen und dann sozusagen dazu ein Hindernis machen, dass jemand wieder in Freiheit kommt.
Ist es denn tatsächlich so, dass viele Mörder in der Psychiatrie landen, obwohl sie eher ins Gefängnis gehören?
Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die Zeiten lange vorbei sind, wo nun bei Tötungsdelikten die Leute für psychisch gestört erklärt wurden. Das haben wir eher eine Tendenz bei Sexualstraftätern, dass die dann psychiatrisiert werden. Die Tendenz früher war eben eine verminderte Schuldfähigkeit anzunehmen, aber die Leute dann eben mit einer zeitigen Freiheitsstrafe zu belegen und dann sind sie halt mit 10 Jahren ins Gefängnis gewandert oder eben mit 7 Jahren in die Jugendstrafanstalt und sind dann wieder rausgekommen. Und es waren halt Zeiten, wo dann aber auch nichts großartig geschehen ist in der Zeit, wo sie in Haft waren.
Gemeinhin werden viele Menschen über Mörder sagen, ja, das ist doch nicht normal, dass jemand sowas macht, aber das heißt ja noch lange nicht, dass diese Menschen krank sind.
Nein, sie sind auch ganz empirisch nur sehr wenige von denen nun wirklich psychisch krank. Sie haben Gründe, dass sie so sind. Sie sind noch nicht mal regelhaften Aggressionsproblemen, dass die nun ständig zuschlagen würden oder immer in die Luft gingen, sondern es sind gerade solche Mordetaten, die häufig überlegt sind, die vorbereitet sind, wo der darüber nachgedacht hat, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist und der sich schließlich dazu entschieden hat, diese Tat zu begehen.
Entschieden hat, sagen Sie. Vorhin haben Sie auch schon sowas gesagt, das ist ein Prozess der Entschlussfassung oder ja. So. Wie kommt es zu dieser Entschlussfassung, ich bringe jetzt jemanden um?
Das hat natürlich den Hintergrund, dass jemand in einer Weise lebt, wo er schon generell geneigt ist, Grenzen zu überschreiten. Also das sind Leute mit kriminellen Vorerfahrungen, Leute, die randständig sind, die eigentlich kein grundsätzliches Problem damit haben, Gesetze zu übertreten, weil sie ein anderes Konzept von ihrem Leben entwickelt haben. Dass man für sich selbst sorgen muss, dass es keinen Sinn hat, darauf zu hoffen, dass andere einen unterstützen. Das hat man eben auch nicht geschafft. Und die dann sagen, okay, aus bestimmten Gründen gelten für mich die Regeln nicht, die für die anderen gelten. Ich möchte nicht, dass meine Schwester vergewaltigt wird, aber ich selber darf aus den und den Gründen heraus vergewaltigen. Es gibt da so einen schon längeren Annäherungsprozess an eine solche Tötungsbereitschaft. Und dann in der Tat ein Abwägungsprozess. Gibt es andere Dinge, die ich besser finden würde, jetzt in so einer Situation zu machen? Und es gibt durchaus nachvollziehbar, also wenn man das rekonstruiert, diesen zeitlichen Prozess, der manchmal Jahre dauert, bis jemand sagt, okay, ich mache das so.
Geradezu ein Modebegriff ist Empathie. Haben Mörder einen Mangel an Empathie?
Nein, wir alle können sozusagen Mitgefühl und Rücksichtnahme auf andere können wir anstellen und ausstellen. Also wir können es vor allen Dingen ausstellen. Also wir haben eigentlich schon grundsätzlich die Fähigkeit zu erkennen, was mit anderen los ist. Und das haben die meisten Kriminellen auch. Sie wissen, sie nutzen das auch aus für ihre Zwecke, dass man weiß, wie der andere tickt und ob der jetzt Angst hat oder nicht Angst hat, dass man ihn auch in Angst versetzen will. Aber Mitgefühl kann man ausschalten. Der Chirurg, der einen Schwerverletzten sieht, der darf nicht anfangen zu heulen und sonst was zu machen, sondern der muss ihn versorgen. Und der Mörder, der sagt, jetzt muss es aber sein, der muss dann unterdrücken, Ekelgefühle und anderes, was er sonst gegenüber anderen Personen durchaus empfinden würde bei einer solchen Tat.
Wenn Sie sich damit intensiver beschäftigen, geht es ja zum einen um die Frage, ob jemand getötet hat, aber eben auch, warum. Können Sie manchmal verstehen, dass jemand das getan hat?
Ja, verstehen ist eigentlich immer wieder das Ziel bei diesen Auseinandersetzungen. Das geht dann um die Frage, welche Motivation hatte der? Wie hat der sozusagen das Feld gesehen, in dem er sich da bewegt? Und wie hat er seine Entschlüsse gefasst? Welche Gründe hat er dafür gehabt, dass er so handeln wollte? Bewusste und unbewusste Gründe, wobei man die bewussten Gründe nicht vernachlässigen sollte dabei und nicht spekulieren sollte vor allen Dingen. Und verstehen heißt natürlich nicht, dass ich das den richtigen Weg finde. Aber wenn ich sehe, wie jemand zu einem falschen Ergebnis kommt, dann verstehe ich, wie er da hingekommen ist. Und dann kann ich vielleicht mit ihm darüber reden, wie es anders geht.
Gerade läuft ja im Kino der sehr umstrittene neue Film von Fatih Akin, Der goldene Handschuh, über den einstigen Serienmörder Fritz Honka. Ein Film, der kaum Erklärungen für diese bestialischen Frauenmorde liefert. Hans-Ludwig Kröber, haben Sie den Film schon gesehen?
Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe das Buch gelesen. Ich fand das Buch schon relativ nah an dem, was ich auch mit manchen Männern erlebe, dieses chaotische Innenleben, das manche dann sehr, sehr stark geschädigte Männer haben. Honka ist sicherlich kein typisches Beispiel für einen Mörder, aber für so eine Serienmördersituation schon eher einen.
Bei dem Film muss ich sagen, mich hat das wahnsinnig abgestoßen, dass die Morde einfach eins zu eins abgebildet werden, dass der Fatih Akin dafür keine andere künstlerische Form gefunden hat. Sie selbst sind ja auch auf der Suche nach einer Form, wenn Sie schreiben, wenn Sie Bücher veröffentlichen, nicht nur wissenschaftliche, sondern auch ja, populäre Bücher. Sie beschreiben auch quälerische Torturen von Morden an Frauen. Mal warnen Sie die Leser sogar vor dem Weiterlesen. Ihr Ton ist dabei überwiegend sehr, sehr nüchtern. Was ist für Sie der richtige Umgang mit der Sprache?
Ja. Also auf der einen Seite ist es schon so, dass auch in dem Buch über Honka, diese sprachliche Welt, ist die Innenwelt von Honka, ist sehr viel leichter zu ertragen und ist aber auch leichter zu korrespondieren. Während wenn man das verbildlicht, wird es dann wirklich übermächtig und problematisch, glaube ich.
Ja, die Opfer werden zu Dingen.
Ja, also es ist nicht die Wirklichkeit. Also die Wirklichkeit ist die erlebte Wirklichkeit und nicht die angeschaute Wirklichkeit. Bei dem Buch jetzt Mord im Rückfall, da war es so, dass man nicht über Mord sprechen kann, ohne zu schildern, was da geschieht. Auf der anderen Seite wollte ich keine Gewaltpornos machen wie Fizek, sondern das möglichst nüchtern, möglichst trocken schildern, aber dass man eine Vorstellung davon hat, was das für ein sinnliches, körperliches, physisches Erleben ist, da 5 Minuten lang, 10 Minuten lang einen Menschen zu töten.
5 Minuten, 10 Minuten, sagen Sie, im Film dauert das auch so lange und man kriegt da tatsächlich ein Gefühl dafür, dass es eben nicht so zack, zack wie im Tatort geht.
Ja, und beim Text kann man halt sagen, es dauert so lange und dann ist man aber in einer halben Minute drüber. Also man hat mehr Möglichkeiten, selber sein eigenes Tempo dann da zu wählen.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über männliche Mörder gesprochen, Herr Kröber. Und ja, es ist so, Frauen morden deutlich weniger, sagt die Statistik. Aber morden sie auch anders?
Ja, jetzt bei den Wiederholungstätern, die in dem Buch verhandelt werden, tauchen überhaupt keine Frauen auf als Täter. Also keine einzige Frau kenne ich, die nach Strafe erneut getötet hat. Bei der Sammlung unserer Berliner Lebenslänglichen, da haben wir 6 Frauen, die wegen Mordes verurteilt worden sind zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Die hatten schon sehr, sehr häufig die Taktik, dass sie versuchten, da einen natürlichen Tod vorzutäuschen. Das heißt, eben mit Medikamenten zu morden oder eben das Opfer zu ersticken. Die Opfer waren meistens eben ältere Menschen, kranke Menschen, die sich schlecht wehren konnten, wo man auch keinen massiven Gewalteinsatz brauchte. Und die Frauen haben auch wiederum nicht aus edelsten Motiven gehandelt, sondern eben, weil sie sich bereichern wollten in aller Regel, in unterschiedlicher Form.
Wer tötet, schreiben Sie, begeht sozialen Selbstmord. Heißt das für unsere Gesellschaft einmal Mörder, immer Mörder?
Er schließt sich selber aus der Gemeinschaft der anderen, die bestimmte Grundgesetze haben, jetzt moralische Grundgesetze haben. Und selbst, also vielleicht war er vorher schon draußen, das gibt es natürlich auch, aber letztlich bleibt dieses Stigma, auch wenn er wieder zurückkehrt in die Gesellschaft, das Problem bleibt ihm erhalten, wie das Keins mal dem Kein.
Hans-Ludwig Kröber, wie halten Sie diese andauernde Beschäftigung über Jahrzehnte mit Mord und Totschlag überhaupt aus?
Ich finde es nach wie vor enorm interessant, Menschen kennenzulernen und die Gelegenheit zu haben, wirklich mit immer wieder neuen Menschen und interessanten Menschen umzugehen. Das mag zwar ein bisschen makaber klingen, dass das dann nun Menschen sind, die Straftaten begangen haben, sind ja nicht nur Mörder, es sind ja alle möglichen Leute, aber zur Entlastung hat man zwischendurch dann auch mal einen Hochstapler oder einen Räuber oder sonst was, die sozusagen emotional weniger belastend sind. Und das finde ich, also ist der spannendste Beruf, den man eigentlich haben kann, dass man in solche Randgebiete hineinschauen darf und sich mit diesen Leuten wirklich stundenlang unterhalten darf und dafür auch noch bezahlt wird.
Und was bringt Schönheit in Ihr Leben?
Musik. Ich bin viel in der Philharmonie. Ich gehe gerne ins Kino. Ich mache meine Familie. Also da gibt es genügend andere Sachen, die ich auch, glaube ich, einigermaßen gut jetzt inzwischen unterbringe.
Familie mit 3 Söhnen, die zum Teil auch Ärzte geworden sind.
2 sind Ärzte geworden, einer ist Jurist geworden. Irgendwie passt das dann sozusagen in der Aufgliederung der forensischen Psychiatrie. Und das ist alles, und die sind alle in Berlin und man hat viel Kontakt miteinander und das macht mir Spaß.
Der Psychiater und Gerichtsgutachter Hans Ludwig Kröber war an dieser Stunde mein Gast und ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, ich danke auch.